Ja, vielen Dank, Worship-Team. Es ist gut, in der Gegenwart Gottes zu sein. Ich bin da immer reich beschenkt. Sind wir gleich beim Thema. Ja, danke für die Einladung nochmal. Ich weiß nicht, wo ihr gestern wart. Ich habe wahrscheinlich noch einen Rasen gemäht oder irgend so, hat viel zu tun. Aber schön, dass ihr heute da seid. Ich kann das jetzt nicht alles wiederholen. Es waren 4 Stunden und aber ich will ein paar Stichworte geben, damit wir ungefähr wissen, wo wir uns bewegen. Weil sonst das Thema heute ziemlich, also der Einstieg in das Thema ziemlich hart wäre. Also es geht um Gottes Herz. Das, was Gott auch manchmal in Geboten oder so uns nahe bringt, das ist letztlich sein Herz und er möchte uns auf seine Linie bringen. Und da ist sehr viel Gnade bei, sehr viel wohlgesonnen sein von Gottes Seite aus. Und wir haben gesehen, dass das Gesetz im Neuen Testament eigentlich auch ist, nur viel präziser. Also wenn im Alten Testament stand, du sollst nicht töten, dann steht im Neuen Testament, du sollst niemanden einen Narr nennen oder Raka oder so. Das ist noch eine Nummer höher. Wenn du im Alten Testament stand, du sollst nicht Ehe brechen, dann steht im Neuen Testament, du sollst nicht mal eine Frau begehren. So, also anschauen und begehren. Also da ist noch viel mehr. Und man denkt jetzt, ja, ist gut, wenn ich das Alte Testament, die 10 Gebote einhalte und dann ist gut. Aber wir treffen nicht den Herzschlag Gottes. Gott hat viel mehr mit uns vor. Die Bibelstelle, die Sibylle am Anfang gelesen hat, die beschreibt eigentlich das Prinzip von Saat und Ernte. Und so ist das Reich Gottes aufgebaut. Es ist auf Saat und Ernte aufgebaut. Was ich sähe, werde ich empfangen. Leider auch das Negative. Also wenn ich, und das wird hier auch beschrieben, wenn ich Unversöhnung sähe, werde ich auch keine Vergebung ernten. So, also da läuft das im Kreis. So, dann sind wir weitergegangen und haben gesagt, wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Also wir haben Dinge, die wir lieben, die wir wirklich nach vorne bringen in unserem Leben, wo wir Geld reinstecken, wo wir Zeit reinstecken und so. Und Jesus sagt das ganz klar, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Das ist so. Und dann haben wir uns angeschaut, dass Gott dem Volk Israel gesagt hat, wie sie geben sollen. Also man soll nicht mit einem selbstsüchtigen Herz geben, man soll nicht mit einem nachtrauernden Herz geben. Also wenn man, bevor man gegeben hat, hat man Angst, dass das nicht reichen wird, dass es nicht gut wird. Und wenn man gegeben hat, dann trauert man, dass man gegeben hat. Das sollen wir nicht tun. Er sagt, wir sollen ein großzügiges Herz haben. Also wir sollen nicht knickerig sein. Also wir sollen immer mehr geben, als wir meinen, dass es gut wäre. Das sag ich jetzt nicht, sondern das sagt Gott zum Volk Israel. Und es offenbart das Herz Gottes. Dann sollen wir geben mit einem dankbaren Herzen. Und er sagt, er begründet das auch, warum wir dankbar sein sollten, weil das Volk Israel kam aus der Gefangenschaft. Und für uns gilt, wir kommen auch aus der Gefangenschaft. Wir waren in Sünde verstrickt. Wir sind Jesus begegnet. Wir haben das Kreuz erlebt. Wir haben Vergebung empfangen. Jesus hat den Becher des Zorns für uns ausgetrunken. Wir hätten eigentlich die Strafe empfangen müssen. Uns hätte der Becher des Zorns gereicht werden müssen. Wir hätten den ganzen Zorn Gottes abkriegen müssen. Aber Jesus hat es für uns getan. Dankbarkeit. Wir danken Jesus, dass er es für uns getan hat. So, dann weiter. Gottes Herz ist großzügig. Also er gibt immer das Maximum. Also er ist nicht sparsam. Also wenn wir in die Natur schauen, so viel Verschwendung. Also wenn wir die Alpen sehen, wenn wir durch den Harz fahren oder weiß ich was. Gott ist so großzügig mit Impulsen, die unserer Seele gut tun. Und wenn wir in seine Gegenwart kommen, wenn wir ihn anbeten, dann ist er so großzügig, dass er uns den Frieden gibt. Er ist der Chef des Friedens. Er gibt uns Freude. Er gibt uns alles im Überfluss. Und ein dankbares Herz wird immer auch in Freude münden. Gut, wir haben festgestellt, dass das Wort geben in der Bibel 2162 Mal vorkommt, während Glauben nur 270, Beten 370, Lieben nur 700. Also geben ist ein wesentlicher Bestandteil im Reich Gottes. Gott hat sich selbst gegeben durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn wir geben, werden wir empfangen. Wenn wir für uns selbst etwas behalten wollen, dann haben wir diesen Tote-Meer-Effekt, habe ich gesagt. Da fließt alles rein, es fängt an zu stinken, es wird ekelig und giftig und weiß ich was. Also das, was wir bekommen, muss auch weiter fließen. Es muss einfach eine Zirkulation da sein. Gut. Dann habe ich über Gottes Plan gesprochen. Und er hat gesagt, ich habe Dinge installiert, zum Beispiel den Zehnten, nicht den letzten Teil vom Zehnten, sondern den ersten Teil. Also er möchte nicht das haben, was überbleibt, sondern er möchte das Erste haben. Warum? Weil wenn wir das Erste geben, dann haben wir möglicherweise nicht den zweiten oder den achten, neunten Teil, sondern wir müssen voll Gott vertrauen. Also bei einer Ernte ist das so, wenn wir den ersten Teil weggeben, wissen wir nicht, ob es nächste Woche regnet und alles im Eimer ist. Also letztlich möchte Gott, dass wir ihm vertrauen in allem. Und wir haben das gesehen, ich könnte das vielleicht nachhören oder wie auch immer. Und er hat den Zehnten installiert, so bringt den Zehnten ganz in das Kornhaus. Kornhaus haben wir gesagt, das ist da, wo wir Nahrung kriegen, wo die Hauptamtlichen versorgt werden. Da gehe ich heute noch ein bisschen drauf ein. Es ist der Ort, wo deine Gemeinde ist. Also der Zehnte gehört in die Gemeinde, nicht irgendwo anders hin. Er gehört dir auch gar nicht. Hier steht in Maleachi steht, der Zehnte gehört dem Herrn. Also wir bringen ihm nur das zurück, was ihm eh schon gehört. So, er eröffnet dann die Fenster des Himmels. Er bedroht den Fresser oder den Abfresser, also das, was uns so viel Mühe macht, was uns immer klein hält. Das ist Gottes Job, nicht unser Job, aber wir können Gott erinnern. Hey, du hast doch gesagt, wenn ich den Zehnten gebe, dann bedrohst du den Abfresser. So, wir können uns auf sein Wort stellen, auf sein Wort verlassen und ihm vertrauen. Gut, wir haben gesagt, oh Mann, was haben wir alles gesagt? Wir haben gesagt, es gibt den Zehnten oder die Erstlingsgabe, also die Erstlingsfrucht, die wir ihm geben. Dann gibt es Opfer und dann gibt es Almosen im Alten Testament. Und alles entspringt aus Gottes Herzen. Das war seine Idee, es so zu machen. Und der Zehnte war ausschließlich für Menschen. In erster Linie für die Leviten, für die am Haus Gottes gedient haben, für die Musiker, für die Türsteher und alles, die Ordnung im Haus hergestellt haben. Dann waren die Opfer für die Gebäude. Also immer wenn Opfer da steht, das die Israeliten eingesammelt haben, das war für die Gebäude. Zum Beispiel für den Bau des Tempels. Und sie haben sehr viel zusammengesammelt und haben sich eine Woche lang Loch im Bauch gefreut, haben gefeiert, wir haben Party gehabt. Und ich denke, das würde auch wieder gehen. Weil geben ist nichts Schlimmes. Geben trifft das Herz Gottes und er schüttet seinen Segen aus. Dann die Almosen, die waren für Leute, die kein Geld haben, die in Not waren, Flüchtlinge und so. Und das haben wir heute auch, die Mission. Also es gibt drei Bereiche, die Gott installiert hat in seinem Reich damals. Und das Interessante ist, in Maleachi 3, Vers 6 steht, denn ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert. So, dann habe ich gestern eine provozierende Frage gestellt. Hat Gott sich heute hier in Clausthal-Zellerfeld geändert? Hat er seine Meinung geändert? Und alle haben Nein gesagt irgendwie, ne? So. Nein, Gott wird sich nicht ändern. Es ist Gottes Herz. Wenn wir versuchen, den Buchstaben zu erfüllen und das genauso hinzubiegen, wie wir es wollen, werden wir Gottes Herz nicht treffen. Aber wenn wir das erfassen in der Summe des Wortes, ist die Wahrheit, wenn wir das zu unserem eigenen machen, werden wir sehen, Gott wird uns diesen Segen auch geben, weil wir ihm vertrauen. Dann habe ich am Abend, so gegen Abend, als alle schon müde waren, saßen alle hier ganz aufmerksam irgendwie. Da habe ich dann meine Story erzählt. Also wie ich im Vertrauen aufgewachsen bin, schon als kleines Kind, als ein ganz kleiner Junge, schon für mein Minimilk. Für 20 Pfennig habe ich meine Oma gefragt, ob sie mir 22 Pfennig gibt, damit ich 2 Pfennig Zehnten geben kann. Mathematisch nicht ganz korrekt, aber so Komma-Sachen gehen ja nicht. Und ich bin so aufgewachsen, ich habe immer den Zehnten gegeben von allem, was ich irgendwie verdient habe und gekriegt habe und geerbt habe und was uns zugeflossen ist, wir haben immer den Zehnten gegeben. So, ich war von Anfang an dran gewöhnt. Ich kann das auch gar nicht anders, weil wenn ich nicht den Zehnten gebe, fehlt was. Weil das ist meine Lebensader. Gott möchte die Gnade mir zurückfließen lassen. Es gibt 2 Sorten von Menschen. Die einen sagen, ich kann den Zehnten nicht geben. Ich kann es mir nicht leisten. Und die anderen, die sagen, ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Und dazwischen gibt es eigentlich nicht viel. Gar nichts. So, wenn du sagst, ich kann mir es nicht leisten, den Zehnten zu geben, dann hast du ihn noch nicht gegeben und hast die Segnung noch nicht erlebt. Und wir können es uns auf keinen Fall leisten, ihn nicht zu geben. Und ich habe gestern auch gesagt, so Bruttozehnte oder Nettozehnte oder so, ich mache dann immer meine Steuererklärung. Letztes Jahr haben wir 27,5% gegeben. Wie das geht, weiß ich nicht, weil ich verdiene nicht so viel. Es ist einfach nur geben. Ich habe euch heute was mitgebracht. Also gestern habe ich das schon verteilt, ein Buch, ich habe das bezahlt, ich habe es gekauft, aber ich möchte es euch heute schenken. So, ich bin reich beschenkt, ich habe eigentlich gedacht, ich nehme da Geld für, aber ich kriege das nicht hin, wenn ich über reich beschenkt spreche, ein Buch zu verkaufen ist blöd. Aber ich sage, warum ich das mache, weil ich spüre, im Geist spüre, das ist Saatgut, ich gebe es weiter. Und Gott wird das auf irgendeine Weise wieder zu mir zurückkommen lassen. Und so suche ich nach Gelegenheiten, wo ich sehen kann, nicht irgendwie, sondern wo der Geist Gottes in mir was anspricht und ich sehe und es kommt zurück. Wir haben eine tolle Wohnung, wir haben ein tolles Auto, Irma hat ein tolles Auto, wir haben tolle Kinder, die sind richtig beschenkt, wir haben alles, es geht uns gut. Rechnerisch geht das nicht, sage ich. Es ist nicht möglich, mit dem, was ich bisher verdient habe, das alles zu haben. Fragt mich nicht, ich habe nicht keine Bank überfallen, ich habe nichts gemacht, alles korrekt. Es ist einfach gesegnet. Es ist einfach gesegnet. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Und heute habe ich das Thema, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Jetzt brauche ich nochmal eure Hilfe. Da ist es. Danke, 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 danke. Was wäre, wenn wir uns tatsächlich darauf einlassen würden, die Sachen, die auch im Alten Testament beschrieben sind, die Gottes Herz widerspiegeln, einfach zu unserem eigenen zu machen und wir es anfangen würden zu leben. Gestern Abend habe ich gesagt, wie ich im Vertrauen auf Gott, wie wir als Familie mit wenig Geld immer gemerkt haben, Gott ist mit uns, wie wir als kleine Gemeinde mit 36 Mitgliedern ein 1,2-Millionen-Projekt angefangen haben. Und Gott hat sich immer dazugestellt. Und es war alles butterweich. Und dann sind wir umgezogen nach München und wir haben gemerkt, hier weht ein anderer Wind. Hier stimmt was nicht. Wir haben festgestellt, wir haben Gott gebeten, dass er das irgendwie aufdeckt, was das ist. Wir haben gebetet, dass er den Geist des Gerichts und den Geist des Ausrottens schickt. Und er hat ihn geschickt in einer Nacht und hat hat mich konfrontiert mit Mammon und seinen ganzen Gehilfen, Dämonen, die da rumgesprungen sind, mich angesprungen haben, Fratzen gezogen haben. Und ich weiß nicht, welche Funktionen die Dämonen alle haben, aber sie waren Helfer von Mammon. Und dann sind wir da raus aus dieser Schiene und dann sind wir wieder ganz bewusst in diesem Vertrauensbereich der Versorgung Gottes, also des Bereichs von Saat und Ernte, von Geben und Empfangen wieder rein und wir fühlen uns da wohl. Und ich möchte nie wieder zurück unter die Herrschaft von Mammon kommen. Aber ich möchte heute nochmal darüber sprechen, weil die Bibel es nicht verschweigt, weil Mammon ist. Das Wort Mammon kommt in der Bibel 4-mal vor und in Matthäus und Lukas finden wir dieselbe Lehre von Jesus. Also hier auf Elberfelder, in der Elberfelder steht, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme oder sie euch aufnehmen, kann man auch sagen, in die ewigen Zelte. In der guten Nachricht steht, ich sage euch, forderte Jesus seine Jünger auf, nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch in der neuen Welt in ihre Wohnungen aufnehmen. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Geht nicht. Einmal weiter. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Also da auch wieder so ein biblisches Prinzip. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Das sind alles tausend Rätsel. Was ist das Wahrhaftige? Was ist Mammon? Was sind die Freunde mit dem Mammon machen? Und so. Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Kein einziger oder niemand, kein einziger Hausklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es schließt sich aus, absolut. Und wir haben das erlebt, es geht nicht. Wenn du im System von Mammon bist, wird sich der Geist Gottes nicht damit verbinden. In Epheser 4 lesen wir sollen die Einheit des Geistes suchen. Es ist ein Geist, der Geist Gottes, der nur den Willen Gottes erfüllen kann. Und er wird nicht den Willen von Mammon irgendwie noch mitnehmen. Er wird das nicht vermischen. Er wird sich zurückziehen. Wir dämpfen ihn und wir merken, wir müssen mit Mammon klarkommen. Und wir haben den Geist Gottes nicht mehr in der Sache. Was ist Mammon? Viele sagen, Mammon ist der schnöde Mammon, das ist das Geld. Aber die Antwort ist tiefer. Es ist ein aramäisches Wort und bedeutet Reichtum. Reichtum, und es kommt vom syrischen Gott des Reichtums, den sie Mammon nannten. Und der Ursprung hiervon ist Babylon, der Turmbau zu Babel. Und Babel bedeutet Durcheinander. Kennen wir alle, so dieses Durcheinander, Sprachengewirr und sie konnten sich nicht mehr verständigen. So, Babylon bedeutet, es hat mit Durcheinander begonnen. So, sie dachten, sie brauchen Gott nicht mehr, sie bauen jetzt einen Turm bis zum Himmel und haben alles unter Kontrolle. Und der Turm war das Zeichen dafür, Gott, wir brauchen dich nicht. Und das ist auch das Wesen von Mammon. Wir sind im machbaren Bereich. Gott, eigentlich brauchen wir dich nicht. Wir schaffen das schon. Und so denken wir oft in unserem Alltag. Wir sorgen für die Altersvorsorge. Wir brauchen eine Rente. Wir brauchen eine Lebensversicherung. Weiß ich was. Kein Mensch weiß, ob in fünf Jahren ein Brot 2 Rubel kostet. Und die Lebensversicherung nichts mehr ist. Und unser Altersvorsorge, das ist jetzt überzogen. Ich will jetzt auch keine Angst machen. Aber wem vertrauen wir eigentlich? Wem vertrauen wir? Was ist das, woran wir denken, wenn wir sagen, ich schaffe es schon? So, der Geist des Mammon, er sagt, wir brauchen Gott nicht, wir schaffen es selbst. Und Mammon ist ein Geist, der dem Geist Gottes absolut entgegen ist. Wie gesagt, er wird sich nicht verändern. Das sind zwei Welten, die knallhart sind. Und wenn wir Mammon einmal verspürt haben oder wie wir es als Familie erlebt haben, diese krassen Gegensätze, dann ist das wie Feuer und Wasser. Dann ist das wie Tag und Nacht. Das ist so, so unterschiedlich, wie es nur sein kann. Mammon ist ein arroganter, ein stolzer Geist ohne Mitgefühl, der Gott ersetzt. Also er will nicht Gott ersetzen, sondern er ersetzt Gott. Ich brauche einen besseren Job, damit ich mehr Geld habe, dann kriege ich alles hin. Zum Beispiel. Ah, okay. Jesus sagt, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen, es schließt sich aus und niemand, steht da, ist dazu in der Lage. Keiner. Keiner ist dazu in der Lage, beiden zu dienen. Mammon sucht Diener und er findet Diener, viel mehr, sogar in Gemeinden, als wir denken. Er findet uns ganz schnell. Er erwischt uns an Stellen, wo wir es gar nicht vermuten. Wir rutschen manchmal rein, selbst wenn wir nur Gott vertraut haben und plötzlich ist unser Denken wieder da und wenn wir das buchstabieren, was das ist, sind wir bei Mammon. So wir müssen sensibel sein für die Art und Weise, wie er handelt. So, du kannst nur einem gegenüber loyal sein, sagt Jesus. Du kannst nicht Mammon lieben und Gott lieben. Wenn du Mammon dienst, steht hier sogar, wirst du dich so verhalten wie jemand, der Gott hasst. Das ist ziemlich, ziemlich krass. Also auch mit dem Zehnten, da sagt Gott, ihr bestehlt mich. Wir sagen, das muss mir schon überlassen werden, wo ich meinen Zehnten gebe. Aber wenn wir den Zehnten nicht geben, bestehlen wir Gott. Punkt. Ihr seid Diebe, sagt er. Wie wollt ihr dann gesegnet werden, wenn ihr mir mit 10% nicht vertraut? Wie soll ich eure 90% segnen? Wir sagen, ja, ihr halt mal den Ball flach. Nee, das ist so, denkt Gott, das ist sein Herz. Er möchte so gerne für deine 90% segnen und die 10% möchte er gerne in seinem Haus haben, damit er die Fenster des Himmels aufmachen kann. Und genauso ist es auch mit Mammon. Er sagt, ich möchte nicht, dass ihr mit Mammon irgendwas zu tun habt, sondern ich möchte, dass ihr mir vertraut. Und Mammon ist eiskalt, berechnend und gnadenlos. Wir haben das erlebt, wir haben Angst gehabt, dass wir nicht den besten Zinssatz erwischen. Wir haben Angst gehabt vor der Privatinsolvenz. Wir haben Angst gehabt, dass sie überhaupt keinen Job kriegt und weiß ich was, keine Ahnung. Wir haben nur Angst gehabt, als Mammon da war. Ich weiß nicht, warum ich das erleben musste und wir das erleben mussten, damit wir das vielleicht heute auch sagen können. Und ich möchte euch davor bewahren und warnen, mit Mammon irgendwie was zu machen. Sucht die Gegenwart Gottes und sein Herz, das versorgt. So, Mammon ist der Geist des Antichristen. Er wird sagen, ob du etwas kaufen darfst oder kannst oder nicht. So ist das. Wir werden regiert. Und ich erlebe das oft auch in Gemeinden. Ich bin Regionalleiter, das ist der Kassierer, nicht Gustav. Gustav ist ein ganz anderer. Aber dass der Kassierer so ein Flaschenhals ist, bei aller Vision einer Gemeinde sagt der Kassierer dann, es geht oder es geht nicht. So, da muss das durch den Kassierer. Und oft ist das nicht ein Glaubensakt, sondern es ist ganz knallhart Mammon. Es geht oder es geht nicht. Hat nichts mit Glauben zu tun. Das ist die Wahrheit steht nicht im Kontoauszug, sondern die Wahrheit steht im Wort Gottes, in dem, was er sagt. So, nur Gott kann uns die richtige Identität geben, nur Gott kann uns die richtige Sicherheit geben, nur Gott kann uns Freude geben, kann uns Friede geben und Liebe geben. Es wird niemals das Geld sein. Und Mammon, der sagt, du musst mehr verdienen, du brauchst noch einen Nebenjob, du musst noch dies haben und das. Wenn wir uns auf diese Schiene begeben, dann wird er uns fertig machen. Mammon sagt, wenn du mehr Geld hast, werden die Leute auf dich achten. Wenn du mehr Geld hast, hast du die richtigen Kreditkarten, du hast das richtige Auto, du hast das richtige Haus, die richtige Kleidung. Wenn du mehr Geld hast, bist du glücklicher, besser verheiratet, hast glücklichere Kinder. Wenn du mehr Geld hast, kannst du den Menschen besser helfen. Und immer geht es um Geld, Geld, Geld. Aber Gott sagt, ich will den Menschen helfen, nicht das Geld. Das ist was ganz anderes. Es geht, Jesus hat nie gesagt an irgendeiner Stelle, ihr müsst zusehen, dass ihr mehr Geld verdient. Findet ihr eine Bibelstelle? Damit ich besser... Nee, nie. Darum geht es gar nicht. Gott kann handeln. Gott handelt von Herz zu Herz. Gott handelt durch seinen Geist. Gott spricht und es geschieht aus dem Nichts heraus. Gott kann handeln. Und Gott kann multiplizieren. Das, was wir als Menschen nicht können. Wir können höchstens addieren, etwas dazu schaffen. Aber Gott schafft Multiplikation. Es gibt so im Gemeindegründungswerk, haben wir immer so einen Spruch gehabt, Gott zählt nicht die Kerne in den Äpfel, sondern die Bäume in den Kernen. So, ja, Gott ist in anderen Dimensionen unterwegs. Und wir sind reich beschenkt, in erster Linie mit Saatgut. Was machen wir damit? Lassen wir uns kontrollieren oder geben wir es in Gottes Hand, dass der Weizenkorn in die Erde kommt und stirbt und ein Christus aufersteht, der die ganze Welt retten kann? Ist Geld ungerecht? Jesus spricht vom ungerechten Mammon und Jesus spricht über den Geist. Wenn Mammon kein Geist ist, wie kann er dann sprechen? Und ich glaube, jeder von uns kennt das, dass wenn wir was Geld in die Kollekte, also heute war das auch wieder so, und ich habe da was reingeschmissen, ne, und dann eigentlich bin ich ja hier Gast und eingeladen. Warum soll ich da was reinschmeißen? Kennt ihr das? So Geld spricht. Geld spricht. Das ist zu billig, das ist zu teuer, das ist zu wenig, das ist irgendwie, es kommuniziert ständig mit uns. Und gerade wenn wir das Portemonnaie in der Hand haben, um etwas reinzugeben in die Kollekte. Geld spricht. So. Und Gott sagt, gib die ersten 10% in das Haus Gottes und dann sorge ich für den Rest. So, du vertraust 100% deines Geldes Gott an. Also 10% gibst du weg und für 90%, da sagt Gott, ich werde für dich sorgen. So, Geld ist neutral, es ist nicht ungerecht oder böse, es ist nur der Geist, der dahinter ist. In 1. Timotheus 6, Vers 10 und 11 steht, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Da steht nicht, die Wurzel alles Bösen ist Geld, sondern die Liebe zum Geld. Das wird oft anders gesehen. Und Mammon zu lieben und ihm zu dienen, das ist die Wurzel alles Übels. In Lukas 16, 9 bis 13 lesen wir, ihr müsst mir helfen, das geht irgendwie nicht, ich lege das auch mal weg. Da lesen wir, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme, sie euch aufnehmen in die ewigen Zelte. Und das habe ich am Anfang schon gelesen. Ich sage euch, forderte Jesus seine Jünger auf, nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, wann geht es mit uns und unserem Geld zu Ende? Rest in peace. Wenn wir sterben, dann geht es damit zu Ende. Und wenn es dann zu Ende geht, dann werden sie, die Freunde, die wir durch den Mammon gemacht haben, durch den schnöden Mammon, durch das Geld gemacht haben, dann werden wir sie in der neuen Welt in ihre Wohnungen aufnehmen. Also in der Ewigkeit werden wir die Leute wiedersehen, die wir hier durch den Zehnten, den wir gegeben haben, gewonnen haben. Jesus sagt, nimm das Geld und bring es in das Haus des Herrn und gebrauche es, um das Reich Gottes zu bauen. Er sagt, das ist der Zweck für Geld. Und Menschen werden errettet, sie werden deine Freunde. Ich habe gestern gesagt, ich habe meine Uhr weggegeben, sollte neue Batterie rein, habe 4 € Trinkgeld gegeben. Also statt 6 € habe ich 10 € bezahlt. Und der Mensch, der war einfach platt und irgendwie haben eine Stunde gesprochen über den Glauben, über alles Mögliche. So dieses Geld, wenn er sich bekehrt hat, diese 4 € sind das gewesen, um diesen Menschen zu meinem Freund zu machen, der mich in der Ewigkeit begrüßen wird und sagen wird, hey, du hast den Mammon genommen, das Geld hast du genommen und hast Freunde mit mir gemacht und ich habe mich bekehrt. 4 Euro. Oder irgendwas anderes, ein gutes Trinkgeld. Und wir bauen zu der Bedienung, oder ich weiß nicht, eine Friseurin hat sich bei mir auch schon mal bekehrt. Oder so. Also wir haben Möglichkeiten in der Hand. Und das Geld ist auch dazu da, das so einzusetzen. Stell dir vor, du gibst etwas in die Gemeinde für die Kinderkirche. Und die Kinderkirche kann richtig attraktiv aufgebaut werden. Und da kommen die Kinder aus der ganzen Nachbarschaft hierher. Alle Kinder, die irgendwie Eltern an der TU haben, die kommen hierher und bekehren sich. Und die sagen, Mensch, da ist jemand gewesen, der hat der Gemeinde 30.000 Euro gegeben und die konnten das und das einrichten und das hat den Kindern so gefallen. Im Himmel wird jemand sagen, hey, das war so klasse. Du bist mein Freund. Wir sind Freunde geworden durch dieses Geld. Versteht das? So ganz einfach eigentlich. Und das meint Jesus damit. Wir sollen nicht Freunde mit dem Mammon werden oder mit dem Geld werden, sondern wir sollen Freunde machen durch unser Geld. Als ich das verstanden habe, habe ich gesagt, ich investiere in das Reich Gottes noch ganz anders, bewusster. Da können Menschen gerettet werden. Durch das, was ich jetzt mache, können Menschen gerettet werden. So wie sie werden deine Freunde, Brüder und Schwestern in Christus. So, ich gehe mal schnell weiter. Was soll ich mit dem Geld machen? Ein guter Haushalter mit dem, was du hast. Wenn du sagst, ich habe nicht genug Geld, um damit Gott zu dienen, dann läuft etwas nicht richtig, weil wir eigentlich Gesegnete sein sollen. Wer im Geringsten treu ist, das ist jetzt die nächste Bibelstelle, ist auch in vielem treu und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Das heißt nicht, es kommt auf die Menge an, die du hast. Du sagst, ich kenne auch solche Storys. Ne? Damals, da hatte ich wenig Geld, da war der Zehnte nicht so viel. Aber heute, wenn ich so viel verdiene, das ist so viel Geld. Weißt du, was das bedeutet, wenn ich den Zehnten gebe? Ja. Habt ihr sowas schon mal gehört? Es gibt's. Ja? Also das ist jetzt keine Story. So, also wenn du wenig hast und von dem Wenigen nicht den Zehnten gibst, dann wirst du auch nicht viel haben, um vom Viel den Zehnten zu geben. Gott startet immer mit Wenigem. Gott startet eine Riesenmission in Bethlehem in einem Stall. Gott startet eine Riesenmission mit einem Saulus, der die Christen verfolgt. Gott startet mit ganz wenigen große Sachen, aber wir müssen uns hingeben. Menschen geben sich hin, Zeit wird hingegeben, Finanzen werden hingegeben und Gott macht etwas draus. Nach seinen Möglichkeiten. Hier steht dann weiter in Vers 12, Lukas 16, Vers 12, und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch die Ehre geben? Kann es sein, dass Jesus hier genau den Zehnten anspricht, der Fremde, der uns gar nicht gehört. Die 10%, die Gott gehören, in Maleachi lesen wir das, wir sagen, ich kann das nicht geben, aber es gehört mir gar nicht. Also der Zehnte, das ist, Gott sagt, der ist dir fremd. Das ist nicht, eigentlich gar nicht deins. Das ist auch nicht deins. Und das Fremde, das dir gar nicht gehört, die 10%, die dem Herrn gehören, wenn du darin nicht treu bist, wird das, was du eigentlich bekommen solltest, nicht zu dir kommen. Es gibt keinen Weg. Es ist ein geistliches Gesetz. Wenn du nicht mit dem treu bist, was dem Herrn gehört, wer soll dir geben, was du bekommen solltest? Und Gott testet uns mit dem Zehnten. Und wir finden das in der Bibel immer wieder. Also da gab es die 10 Plagen, dann die 10 Gebote, die 10 Jungfrauen. Josef ist 10-mal in 10 verschiedenen Sachen geprüft worden. Also wir finden das immer wieder. Aber eine Sache gibt es, wo Gott sagt, prüft mich. Also 10 ist die Zahl der Prüfung. Und er sagt, gib mir den Zehnten und ich werde, prüft mich darin, ich werde die Fenster des Himmels öffnen. Er sagt das. Jetzt in Vers 11, da ist das Sandwich dazwischen, Lukas 16, 11. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige, das wahre Gut anvertrauen? So, was ist das wahre Gut? Das sind ja alles 1000 Rätsel. Was ist das? Das wahre Gut, das, was für die Ewigkeit bestimmt sind, sind Menschen. Menschen, die sich für Jesus entscheiden. Also warum sollten uns Menschen anvertraut werden, einer Gemeinde Menschen anvertraut werden, wenn wir nicht mit dem Geld richtig umgehen, wenn wir den Zehnten nicht in das Haus Gottes geben? Warum sollten uns Menschen anvertraut werden? Und jetzt kommt dieser Überwurf, der für mich total viel Sinn macht. Wenn wir sagen, diese Bella ist unsere Pastorin, sie deckt hier alles ab, und sie muss alles machen, die eierlegende Wollmilchsau, die noch schwimmen und fliegen kann und tauchen und alles. Wenn sie alles abdeckt und wir sagen, sie macht das schon, aber der Zehnte für verschiedene andere Sachen auch gedacht ist, dann haben wir ein komisches Verständnis. Wenn wir den Zehnten nehmen für die Gebäude und für alles, was noch drum zugeht, und wenn wir sagen, der Zehnte, ich gebe meinen Zehnten in die Mission, ich gebe meinen dahin oder hierhin, ich mache, was ich will, und das Geld kommt nicht ins Haus des Herrn für das Personal, für das es gedacht ist, dann warum sollte Gott uns Menschen anvertrauen? Versteht ihr? Das macht für mich Sinn, dieser ganze Bogen. Und Jesus sagt das hier. Warum, wenn ihr mit dem ungerechten Mammon, wenn ihr nicht die einfachsten Sachen hinkriegt, mit dem Zehnten und weiß ich was, wenn ihr das nicht hinkriegt, warum soll ich euch Erweckung geben? So, Seelen sind Menschen, die gerettet sind. So, ich verkürzt das. Ihr geht eigentlich jetzt schon nach Hause, ne? So, warum sollte Gott uns Menschen anvertrauen? Und noch eine Bibelstelle, die uns, manche sagen ja, im Neuen Testament kommt der Zehnte nicht vor, ne? Aber in Hebräer 7, Vers 8 und davor, Jesus sagt auch zu den Pharisäern, Schriftgelehrten, ihr seid da ziemlich genau, ne, mit dem Verzehnten von Minze und weiß ich was. Habt ihr schon mal Minze verzehntet? Mit der Pinzette oder so, irgendwie so bröseliges Zeug, das wiegt noch nicht mal irgendwas. Ne? Aber da waren sie sehr genau. Ne? Aber sie haben nicht das getan, was auf Gottes Herzen war. Und dann sagt Jesus etwas ganz Interessantes: Das eine sollt ihr tun und das andere nicht lassen. Und deutlicher kann es nicht sein. Er sagt, der Zehnte, den sollt ihr weiterhin geben, aber achtet darauf, dass es Gerechtigkeit gibt, dass Gottes Reich unter euch ist und dass es blüht. Also macht das. Und die andere Bibelstelle, die sehr deutlich ist, in Hebräer 7, Vers 8, das war eben schon richtig. Hier nehmen den Zehnten sterbliche Menschen. Also ihr gebt den Zehnten hier in die Gemeindeleitung oder der Gemeindeleitung. Und früher haben sie den Zehnten den Aposteln zu Füßen gelegt oder ihre Gaben und so. Ja, machen wir heute nicht mehr so. Heute überweisen wir das irgendwie und das ist dann bei Gustav. Ne? Bei Gustav auf dem Konto. Nein, auf dem Gemeindekonto. So, hier geben wir es sterblichen Menschen. Wir sind sterbliche Menschen. Jeder von uns ist sterblicher Mensch. Und dann ist das interessant, dann passiert etwas mit diesem Geld. Dort aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt, nämlich Jesus Christus. Also wenn wir hier das Geld der Gemeinde geben und es sterblichen Menschen zur Verfügung stellen, im gleichen Moment bezeugen wir mit dem, was wir geben, dass Jesus lebt. Also den Zehnten zu geben, heißt, ich bekunde, dass Jesus lebt. Amen? Wow, das war jetzt zu heftig. Okay, und jetzt komm ich einfach zu, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und ich bin an einer Geschichte hängen geblieben. In Nehemia 13, Vers 4 bis 12, 14 lesen wir das. Nehemia, der war ja bei dem König Artaxerxes und als Mundschenk. Und da kamen Leute aus Jerusalem zu ihm und die berichteten ihm, dass die Stadt Gottes, Jerusalem, eigentlich nur noch ein Trümmerhaufen ist. Die Stadtmauer ist zerfallen, die Stadttore sind nicht mehr intakt. Die Menschen, die da gewohnt haben, lebten in Unsicherheit. Und der Sinn von der Stadt, der Königsstadt, Gottes Stadt, war nicht mehr da. Und er fing an, darüber zu beten und zu weinen. Und er bekam von Gott den Auftrag, die Vision, diese Stadt wiederherzustellen. Und innerhalb von kürzester Zeit, etwas über 50 Tage, hat er eine Truppe zusammen gehabt, die diese Stadt wieder in Ordnung gebracht haben. Und dann war Esra zu der Zeit und er fing wieder an, das Wort zu lesen. Und er proklamierte das Wort und das Volk Israel fing wieder an, die göttlichen Ordnungen herzustellen. So, und alles war in Ordnung. Sie feierten wieder ein Riesenfest. Sie feierten ein Riesenfest und dann lesen wir am Ende von Nehemia, noch bevor das geschah, war der Priester Eliashib zum Oberaufseher über die Vorratsräume im Haus unseres Gottes ernannt worden. Er war Verwandter von Tobia und hatte einen großen Vorratsraum ausräumen lassen und ihn Tobia zur Verfügung gestellt. Dort wurden zuvor die Speiseopfer, der Weihrauch, die Tempelgeräte und die Zehnten von Korn, neuem Wein und Öl aufbewahrt, die den Leviten, Sängern und Torhütern zustanden und auch die Abgaben für die Priester. Ich selbst hielt mich bei diesen Vorkommnissen nicht in Jerusalem auf, also er war schon wieder zurück, denn ich war im 32. Jahr der Regierung von König Artasasta von Babylon zum König zurückgekehrt. Später erbat ich mir dann die Erlaubnis, wieder nach Jerusalem zu reisen. Als ich nach Jerusalem zurückkehrte und von der Schandtat erfuhr, die Eliashib für Tobia begangen hatte, dass er nämlich Tobia einen Raum in den Höfen des Hauses Gottes zur Verfügung gestellt hatte, wurde ich sehr wütend und warf alle Besitztümer Tobias aus dem Raum hinaus. Dann befahl ich, die Räume zu reinigen und ließ die Geräte für das Haus Gottes, die Speiseopfer und, den Weihrauch wieder hinausschaffen. Außerdem musste ich feststellen, und das ist jetzt sehr wichtig, dass die Leviten nicht bekommen hatten, was ihnen zustand, sodass sie und die Sänger, die eigentlich im Tempel dienen sollten, auf ihre Felder zurückgekehrt waren. Da stellte ich die Oberhäupter der Stadt zur Rede und fragte, warum das Haus Gottes vernachlässigt wurde. Dann ließ ich die Leviten und Sänger zusammenrufen und setzte sie wieder in ihre Ämter ein. Und das ganze Haus, das ganze Volk von Juda brachte wieder seine Abgaben an Korn, Wein und Öl in die Vorratshäuser, also den Zehnten. Ich setzte den Priester Schelemia, den Schreiber Zadok und Pedaja, einer der Leviten, als Verwalter über die Vorratsräume ein und stellte ihnen Hanan, den Sohn Sakkurs und Enkel und sowas alles zur Verfügung. So, und dann steht da: Gott, gedenke deshalb meiner Gott und vergiss die Treue nicht, die ich dem Haus meines Gottes und dem Dienst in ihm erwiesen habe. So, was ist hier passiert? Ich glaube, da ist das Herz Gottes und ich glaube, das müssen wir wieder entdecken, dass der Zehnte wieder für das Personal da ist. Ich sehe in Gemeinden, wir haben in Deutschland vielleicht 5 hauptamtliche Lobpreisleiter. Vielleicht 10. Aber das ist alles. Die Leute arbeiten auf den Feldern, die ganze Kreativität bleibt in ihrem Job. Wir haben Kinderkirchenpersonal haben wir so gut wie gar nicht. Aber das ist unsere Zukunft. Die Leute arbeiten, sie geben alles, sie machen noch einen Haushalt nebenbei, sie haben noch Kinder, eigene Kinder und sie kommen und pfeifen aus dem letzten Loch und machen unsere Kinderkirche. Kinderarbeit ist verboten in Deutschland. So versteht ihr? Wir haben einige Leute zahlen den Zehnten, nicht alle. Aber wenn alle den Zehnten zahlen würden, dann könnte man viel machen. Ich glaube, hier wird es richtig brummen. Wenn 60 Leute da sind, die den Zehnten zahlen, könnten ja mehrere Leute hauptamtlich arbeiten. 100%. wenn irgendwas gemacht werden sollte, eine große Halle da hinten aufgebaut werden sollte oder so, dann gibt es Opfer. Dann zahlt man Opfer und ihr werdet so gesegnet, dass ihr nur noch feiern könnt. Kilometerweit konnte man hören, wie sie gefeiert haben. Über den ganzen Harz wird es schallen. Es wird nicht zu eurem Verlust sein. Ich habe gestern das Beispiel gebracht, David, der hat für den Tempelbau umgerechnet 14 Milliarden Euro aus seinem Privatvermögen dazugegeben. Und Salomo musste sich das angucken. Und er hat nicht den Vormundschaftsrichter geholt und hat ihn für blöd erklären lassen. Salomo hat das angesehen und ist von Gott reich gesegnet worden, einer der reichsten Menschen, die je gelebt haben. Es ist kein Verlust zu geben. Wir sind reich beschenkt. Sobald wir erkennen, wir können etwas geben und wir geben das bewusst und wir lassen es von Gott segnen, da ist der Multiplikationsfaktor. Ich habe vieles kann ich nicht sagen. Das ist einfach zu viel. Aber was wäre, wenn wir Gottes Herzschlag wieder aufnehmen, was er sich gedacht hat, und wir fangen an zu beten, ich möchte ein Teil davon sein, Herr, zeig mir, was ich tun darf. Wenn wir anfangen als Gemeinden zu beten, Herr, wir wollen da wieder hinkommen, wo dein Herzschlag ist. Nicht, dass das Letzte irgendwie in die Gemeinde kommt, so das milbenverseuchte Sofa, das ich zu Hause nicht mehr brauche, sondern das Beste für dich kommt. Das, was dich ehrt, was dich groß macht, was dich repräsentiert in deiner Schönheit. Wenn wir nicht sagen, ja, wir haben noch ein paar ausgenudelte Leute, die hier noch irgendwie aus dem letzten Loch so ein bisschen pfeifen und noch ein bisschen aufrecht gehen und die machen gerade so einen Job, sondern wenn wir sagen, Herr, wir wollen hier als Gemeinde einen ausgeruhten, kreativen Menschen haben, den wollen wir einstellen, der das hier alles machen kann, was hier zu tun ist. Neben Sibylle und so. Was wäre, wenn? Ja, es wäre genial. Und ich sehe Gemeinden, die sowas machen, die 200 Hauptamtliche im Lobpreisdienst haben, 50 angestellte Pianisten. 3 davon machen nur Sounds, 3 machen nur Tracking-Programmierung und sie räumen Pokale ab, gewinnen Preise und machen super Lobpreisproduktionen, von denen wir profitieren hier in Deutschland und so. Wenn die Gemeinde sagt, alle unsere Mitarbeiter im Kinderbereich sollen 20% von der Gemeinde angestellt sein. Ich kenne eine Gemeinde, die macht das. Das ist ein Riesensegen. Ein Riesensegen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir den Herzschlag Gottes wieder aufnehmen? Und das wird unser Herzschlag. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, für jeden Menschen, jeden kostbaren Menschen, der hier ist. Herr, so viel Potenzial hast du da. Aber du siehst nicht nur Möglichkeiten, sondern du siehst sogar die Ernte von vielem, was in 5 Jahren ist und überhaupt. Und du weißt ganz genau, wo wir heute stehen, hier als Gemeinde, an diesem Punkt und welchen Beitrag jeder von uns leisten kann. Und ich bete einfach um Freisetzung deines Herzens, Herr, in allem. Herr, vom Erkennen biblischer Prinzipien, von Saat und Ernte, von Erkennen, wie es ist, dir zu vertrauen, aber dem Mammon zu widerstehen. Ja, und auch, wie es sein könnte, wenn man den Zehnten wieder zahlt und in ganzer Höhe und Menschen anzustellen, das Reich Gottes aufzubauen, aber auch die Opfergeschichte. Herr, ich bete, dass diese Gemeinde hier Wunder über Wunder über Wunder über Wunder erlebt auf diesem Gebiet. Ich bete, dass da was freigesetzt wird zu deiner Ehre, Herr, zu aller Freude, zum Segen für diese ganze Region hier. Ich bete einfach, dass dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Ich bete, dass nichts im machbaren Bereich bleibt, sondern dass Glaubensschritte im Übernatürlichen normal sind und viele Zeugnisse kommen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du Herzen veränderst durch Botschaft, dass du durch Lehre die Wahrheit uns freimachen wird, Herr. Herr, dass wir Dinge feiern können, Herr, und dass wir es anwenden dürfen, Herr, bis es zu einer Kultur wird. Danke, Herr, dass du uns da mitnimmst. Amen.
Vielen Dank, Jörg. Matthias, mögt ihr noch mal nach vorne kommen? Ich finde es wichtig, dass wir Einzelne und wir dann natürlich auch als Gemeinde, aber die Einzelnen erstmal reagieren noch auf das, was wir jetzt gehört haben. Und ich weiß nicht, ob es euch genauso geht wie mir. Ich check und scanne so ein bisschen innerlich, wie man sich so angewöhnt hat, mit Finanzen umzugehen. Das Geld zusammenhalten und große Familie muss man auch aufpassen und man kriegt doch die Investition noch rein und die und die und die und die und die. Euch betrifft das alles nicht wahrscheinlich, aber ich muss eine riesige Herzerweiterung kriegen und ich möchte heute damit anfangen. Nicht nur für mein privates Leben, sondern vor allem für diese Gemeinde. Ich mag mich gerne in diese Gedanken einklinken, was wäre, wenn wir hier in Personen investieren würden, wenn im ganzen Harz bekannt wird, boah, was haben die da zu feiern? Wäre das nicht genial? Und alles zur Ehre Gottes, nicht zu unserer Ehre, alles zur Ehre Gottes. Es ist wirklich beschämend, wenn wir überlegen, wie großzügig dieser Gott ist und wie reich er uns beschenken will. Und wir packen so in kleine Schachteln, was wir kriegen. Ich will das nicht mehr. Wenn du dich mit mir entscheiden magst, heute Morgen diese Ressourcen, ob das Zeit ist, ob das Kraft ist, Gaben, Finanzen, nicht mehr in kleine Schachteln zu packen, dann steh doch jetzt auf, lass uns noch unserem Herrn die Ehre geben und mach das fest in deinem Herzen.